Jetzt mache ich aber erst einmal noch ein wenig Wiederholung vom letzten Mal. Also, wir sind erlöst durch Jesus Christus und die Basis dieser Aussage ist Epheser 1,7 und Kolosser 1,14. Einmal, in ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und im Kolosser, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das ist einfach einmal das A und O, dass durch sein Blutopfer uns die Sünden vergeben sind. Ich sage es jetzt so oft wieder, bis das jedem Einzelnen das Herz total erfüllt hat und keinerlei Verdammnis und Schuldgefühl und Gesetzlichkeit mehr drin Platz hat. Also durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Denn er, sagt Hebräer 9,12, ist mit seinem Blut, nicht mit Blut von Tieren, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum, in den Himmel hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Also ewig gültige Erlösung. Nicht bloß kurz bei der Bekehrung, sondern wirklich ab der Bekehrung ewig durch den Glauben. Weil es war immer schon Gottes Absicht und Plan, dass die Menschen wieder erlöst werden von der Sünde, die durch Adam und seinem Sündenfall, wo ihn der Teufel verführt hat, in die Welt gekommen ist. Gottes Absicht ist, dass die Menschen da aus diesem Schlamassel wieder herauskommen, von der Sünde wieder befreit werden und natürlich auch von deren Auswirkungen und Folgen. Das Ziel des Herrn ist Wiederherstellung des paradiesischen Zustands. Da war alles fix und fertig, Paletti super in Ordnung. Und das wird auch wieder kommen. Und wir sind ja schon der Zeit ein bisschen voraus. Wir haben durch den Glauben bereits diese Erlösung empfangen. Und ein Teil der Erlösung ist eben Heilung von den Krankheiten. Gott ist nicht der Urheber von Krankheit. Der Urheber der Krankheit ist die Sünde und der Satan, der dahinter steckt, der unseren Leibern immer wieder solche Krankheiten und Schwachheiten und Gebrechen anflicken will, weil unsere jetzigen irdischen Leiber ja noch nicht erlöst sind in dem Sinne. Das heißt, auf dem Papier, sage ich jetzt einmal, sind wir erlöst, aber die Erlösung unseres Leibes, diese Wiederherstellung, die vollkommene Verwandlung, ist ja noch nicht passiert. Also unser Leib ist noch von Adam her in einem gefallenen Zustand, in einem sündigen Zustand. Deshalb kann unser Leib auch krank werden und Schmerzen haben und sonst was. Aber es ist nicht Gottes Plan, es ist nicht Gottes Sache und er ist schon gar nicht der Urheber des Ganzen. Wissen müssen wir, das ist Fakt, dass unser Glaube praktisch grundfest hat, dass wir von der Krankheit durch das Opfer Jesu erlöst sind. Ja, weil wenn du das nicht weißt und glaubst, dann tust du schon schwer mit Glauben für Heilung. Weil dann ist immer der zweite Gedanke, der Zweifel da, ob Gott überhaupt will. Und die Sache ist, dass Gott will, weil sonst hätte es nicht auf Jesus gelegt. Die Schwachheiten, Gebrechen, Krankheiten und Schmerzen hat er ein für alle Mal auf Jesus gelegt. Er hat es mit seinem Kreuz hinaufgetragen auf Golgatha und an seinem Leib ist es mit ihm gekreuzigt worden. Alles, Punkt, ist Fakt, abgeschlossen. Und aus diesem Grund hat auch er schon im Voraus alle Leidenden geheilt, wie es in Matthäus 8, 16 und 17 heißt. Und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Dieser Vers ist eigentlich die Basis für alle unsere Heilungen. Die Basis, die Tatsache, dass Jesus unsere Krankheiten trug. Kann niemand mehr ändern. Ist festgenagelt, es ist nicht verrückbar. Ja, man kann es leugnen, man kann es ein bisschen verschleiern, man kann es ein bisschen verdrehen, aber die Tatsache kann man nicht mehr ändern, weil das ist bereits abgeschlossen, das ist in der Vergangenheit passiert, das ist Fakt. Auch der Petrus ist darauf eingegangen in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 24, wo er schreibt, er, Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Also auch wieder unsere Sünden an seinem Leib ans Holz hinauf und damit auch die Krankheiten. Und das bezieht sich auch wieder auf Jesaja, aber auf den Schluss dieses Verses von Jesaja, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Also der Jesaja schaute nach vorne als Vision auf dieses Erlösungswerk und der Petrus schaute zurück, er war ja praktisch gesagt live mit dabei. Und er hat es so beschrieben und hat sich aber trotzdem auf das prophetische Wort von Jesaja bezogen. Das lautet in Jesaja 53 ab Vers 4: Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Also das ist Fakt, das müssen wir absolut wissen, im Glauben festmachen. Auch wenn die Krankheit sich noch zeigt und der Schmerz noch schreit, Fakt ist, unsere Leiden, unsere Schmerzen, unsere Krankheiten hat Jesus bereits getragen. Dann schreibt er weiter, doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist jetzt diese Passage, wo sich der Petrus drauf bezieht. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das heißt, Jesus hat durch seine Verwundungen für uns Heilung erworben, bereitgestellt. Wir können es jederzeit empfangen durch den Glauben. Der Petrus hat gesagt, durch seine Striemen sind wir bereits geheilt. Es ist dann oft einmal so, dass viele meinen, dann muss ich ganz fest glauben, dass ich schon geheilt bin und leugnen irgendwo die Krankheit. Kann im Einzelfall richtig sein, wenn es das Rhema-Wort vom Heiligen Geist war, dass es so machen soll, ist okay. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir wissen, er hat sie getragen. Für uns ist Heilung geworden. Wir können sie empfangen und dann wird sie sich auch manifestieren. Weil Jesus hat unsere Schuld getragen und sein Leben hat er als Schuldopfer eingesetzt, schreibt der Jesaja. Und er hat vielen Sünden damit zur Gerechtigkeit verholfen und Sühne erwirkt für die Sünder. Und so spricht da die Bibel von Leiden, von Krankheiten, Schwachheiten, Schmerzen, von all diesen Dingen. Und wie gesagt, sind fertige, abgeschlossene Tatsachen, dass Jesus dafür ans Kreuz gegangen ist und dass er das alles mit dorthin genommen hat. Unumstößliche, abgeschlossene Fakten. Weil Jesus war ja schon am Kreuz, er hat es ja schon getragen. Und wir stellen uns auf das Wort sei unser Fundament, das Fundament des Glaubens, dass Jesus unsere Krankheiten bereits getragen hat. Da waren wir noch nicht einmal auf der Welt, hat sie ja schon weggetragen. Also es ist alles für uns bereits geschehen und zur Verfügung gestellt. Das ist die Wahrheit des Evangeliums, der Schriften, der Bibel. Und es ist dann unsere Entscheidung, dass wir das glauben, dass wir es annehmen, dass wir nicht so sehr dem glauben, was die Sinne uns vermitteln. Und die können manchmal ganz schön hartnäckig versuchen, uns zu vermitteln, dass wir krank sind, dass wir Schmerzen haben, was ja normal ist an sich, wenn man krank ist. Aber die höhere Wahrheit ist, dass sie Jesus bereits getragen hat. Und wenn du das, die Aussage im Glauben, im Gebet vorbringst, dann setzt es die Kraft frei. Immer mehr und immer mehr. Und wenn es am ersten, zweiten und dritten Mal nicht gleich funktioniert, dann bleib trotzdem dabei. Es ist einfach ein Glaubenskampf, den du gewinnen, aber auch verlieren kannst. Deshalb predige ich das immer wieder. Ich predige es mir selber genauso, weil ich habe auch immer mit solchen Dingen zu kämpfen und diese Glaubenskämpfe zu schlagen. Und wenn wir uns mit dem beschäftigen, wird unser Herzensglaube aufgebaut, wir werden immer mehr überzeugt von dem, dass Jesus bereits die Krankheiten trug. Und dann wird das Ergebnis, die Heilung, auch dementsprechend sich einstellen. Ob als ein Heilungsprozess oder in Form eines Wunders schlagartig, sind wir dahingestellt, das obliegt dem Heiligen Geist. In der Regel ist ein Prozess, wenn die Geistesgaben dann sich manifestieren, wird es öfter mal eine schlagartige Heilung, ein schlagartiges Wunder sein. Auf jeden Fall wird sich dann das prophetische Wort, durch seine Wunden sind wir geheilt oder durch seine Wunden ist uns Heilung geworden, wird sich das Wort dann erfüllen. Genauso wie Jesus also heilte, hat sich dieses prophetische Jesaja-Wort erfüllt. Okay, dann diese Frage, die wir uns dann immer wieder mal stellen, wenn wir in diesem geistlichen Kampf stecken, wenn der Schmerz noch laut schreit und die Krankheit vom Arzt bestätigt ist und vielleicht eine ganz schlimme Meldung du bekommen hast. Ja, warum bin ich dann noch nicht geheilt? Warum ist es noch da? Warum habe ich noch Schmerzen? Die Frage ist ganz legitim, das ist auch ganz normal. Ja, wir müssen auch nicht die Frage bekämpfen. Ich darf mir die Frage jetzt nicht stellen, das ist nicht gut, das wäre ein Zweifel, das ist da dagegen mit allen Mitteln. Das ist eigentlich bloß ein Zudecken, ein Feuerlöschen. Wir müssen das ganze Ding woanders ansetzen, an der Wurzel dieser Frage. Die Wurzel dieser Frage entspringt einem Herzen. Und da müssen wir ansetzen, weil wenn der Herzensboden passt, wird sich die Frage nicht mehr stellen, weil dann bist du im Herzen voll überzeugt, dass Jesus getragen hat und dass du durch seine Striemen bereits Heilung bekommen hast. Und dann stellt sich das auch ein. Also müssen wir da ein Stockwerk tiefer gehen zur Wurzel der Frage. Und diese Wurzel deutet hin, dass Sauerteig im Herzen ist. Der Sauerteig kann Zweifel und Unglauben sein, kann gesetzliche Lehren sein, es gibt verschiedene Dinge. Also die müssen wir bekämpfen, die Wurzel im Herzen, dann erübrigt sich die Frage nach und nach von selber. Und wenn du dann Erfolge hast und Heilung sich einstellt und Gebetserhörungen kommen, dann wird das noch so richtig das Herz durchgepustet und gereinigt von dem Sauerteig, der da einen schlechten Boden verursacht hat. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und die Jünger verstanden es nicht. Dann heißt es, dann verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Also die haben zuerst gemeint, es geht ums Brot, ein Sauerteig hat mit Brot zu tun. Und dann hat ihnen Jesus da ein bisschen erklärt. Und dann haben sie es gemerkt, aha, das war das Gleichnis. Es geht ja nicht um die Brote und den Sauerteig, sondern es geht um was anderes. Es geht um die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Das ist jetzt ganz einfach, weil ich glaube, wir wissen es alle, was haben die gelehrt? Gesetz des Mose. Das war ja der Hauptding. Das wurde immer wieder gelehrt, es wurde vorgelesen, es wurde praktiziert, die ganzen Vorschriften. Das haben die ganz penibel gemacht, so wie es vorgeschrieben war, alles ganz genau. Und wehe, einer hat nicht mitgemacht, dann war er ein Sünder, dann ist er vielleicht sogar gesteinigt worden oder musste sonst irgendwelche Strafe auf sich nehmen. Das war das, was die Pharisäer, das sind da die ganz strengen Sektierer schon fast gewesen, und die Sadduzäer, das war wieder ein bisschen eine andere Richtung, die haben sich auch selber dann wieder ein bisschen bekämpft gegeneinander. Auf jeden Fall die Schriftgelehrten, das war das Gesetz des Mose heilig, und das haben sie Tag ein, Tag aus gelehrt und gepredigt. Und Jesus sagt, davor sollen wir uns hüten. Und solche Sadduzäer und Pharisäer laufen heute in den christlichen Gemeinden genügend rum. Also gilt es auch für uns heute noch. Hütet euch vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer, hütet euch vor der Lehre des Gesetzes. Weil das Gesetz und die Gnade, das passt nicht zusammen. Unmöglich. Das sind Feinde. Aber wir aber Gnade wollen, und die Gnade erleben wollen und der Gnade Raum geben wollen, müssen wir uns mit der Gnade beschäftigen und hüten, unser Herz bewahren, wie es einmal heißt auch, mehr als alles andere bewahre dein Herz, müssen wir uns bewahren vor dem Pharisäer-Sadduzäer-Gesetzeslehren. Ganz wichtige Sache, damit Raum ist für den Glauben, damit Raum ist für die Liebe, damit Raum ist für die Wahrheit und die Gnade. Ist ein Prozess, aber wenn man mal erkannt hat, kann man den auch ganz gut anstoßen. Als weiteres sagt Jesus noch einmal vom Sauerteig der Pharisäer, dass man sich von dem hüten soll. Das ist im Lukas 12,1. Und hier schreibt er, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Also das war auch ein Kennzeichen von diesen Pharisäern, dass sie Heuchler waren. Nach außen haben sie sich ganz religiös und ganz heilig und ganz super toll gegeben. Und im Inneren, im Wirklichen, in ihrem Herzen, waren sie das hinten und vorne nicht. Und das ist Heuchelei. Wenn du nach außen was anderes vorgibst, als du innen bist, dann ist das Heuchelei. Und davor sollen wir uns auch hüten. Und sowas gibt es in christlichen Gemeinden zu Genüge. Am Sonntag zieht man das schönste Kleid an und den schönsten Hut setzt man auf und den feinsten Anzug, und dann gibt man sich ganz christlich und ganz familiär und ganz super und toll präsentiert man sich, und die ganze Woche ist man wieder die alte Schweinebacke, muss ich fast sagen. Ne? Also das ist dann Heuchelei, klipp und klar. Davor sollen wir uns aber hüten. Das heißt, wir sollen nach außen so sein, wie wir innen sind. Und wenn wir nicht so sind nach außen, dann sind wir innen auch nicht so. Und das ist der Unterschied des Evangeliums, das wirkt von innen und verändert uns von innen, vom Herzen her, dann können wir sein, wie wir sind, und es passt. Weil die Liebe Gottes dann uns übernommen hat, die Gnade. Wenn wir aber feststellen, dass wir innen noch nicht so sind, wie wir uns außen geben, dann gibt es ja auch eine Lösung, weil es wäre ja Blödsinn, wenn der Herr uns da irgendwas aufzeigt, aber keine Lösung dafür gibt. Unsere Herzen müssen einfach gereinigt werden. Und wir müssen unsere Herzen reinigen lassen. Nicht wir selber reinigen unsere Herzen, da wären wir schon wieder gesetzlich. Jetzt werden wir wieder bloß eine Decke drüber stülpen, dass nach außen gut ausschaut. Aber wir haben eine bessere Sache, und das beste Reinigungsmittel eben ist Jesu Blut. Das haben wir zur Verfügung und das können wir anwenden. Und außerdem haben wir eine Badestelle in der Bibel. Es spricht einmal vom Wasserbad im Wort, Epheser 5, 26. Da schreibt der Paulus, um die Gemeinde zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Und wenn ihr das Wort der Gnade, das Evangelium, lest oder hört oder Video schaut, ist ja egal, dann wirkt es wie ein reinigendes Bad in deinem Herzen. Also es ist nicht ein reinigendes Bad für deinen Körper, denn da setzt du dich in die Badewanne oder gehst in die Dusche, das reicht. Aber für deinen inneren Menschen haben wir das Wasserbad des Wortes, das heißt, das Wort der Gnade, das Wort der Wahrheit ist das Reinigungsmittel, und das Wort der Wahrheit verkündet auch das Blut Jesu Christi zu unserer Reinigung, zur Vergebung von Sünden. Darum spielen die beiden wunderbar zusammen. Das ist ein Paar, das zusammengehört. Die Wahrheit und das Blut. Und das ist das, was durch den Geist in deinem Herzen Reinigung bewirkt. Und dann wirst du authentisch, sagt man da, ne? Von innen heraus authentisch. Und genauso wie du außen dich gibst, so bist du von innen. Und wenn das dann passt, dann bist du nicht mehr ein Heuchler, dann bist du ein Heiliger, ein Gerechter, ein Liebender, ein Kind der Gnade, und das ist eine ganz feine Sache. Das ist das, was Gott gefällt. Das ist Gottes Plan mit dir und mit mir. Hebräer 12, 24 sagt uns, wir sind gekommen zu Jesus, zu dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Also der sagt hier, das Blut Jesu, zu dem sind wir gekommen, das besprengen wir mit dem Blut Jesu und nicht mehr mit dem Blut von irgendwelchen Tieren die Dinge, sondern unsere Herzen werden besprengt mit dem Blut Jesu und es bringt Gnade, und die Gnade reinigt dein Herz. Es ist besser als Abels Blut, weil als Abel erschlagen wurde von Kain und sein Blut den Erdboden tränkte, kam Rache, also Kain wurde gestraft, Rache ist gekommen. Und in unserem Fall mit dem Blut Jesu kommt nicht Rache, sondern es kommt Gnade für alle, die glauben. Und das ist das, auf das unser Glaube gerichtet ist, auf dem wir stehen. Das ist das beste, feste Fundament für uns Christen, die wir im Gnadenbund leben, im neuen Bund, im Gnadenbund. Okay, deshalb die Erlösung, deshalb war die Erlösung notwendig, erlöst vom Sündenfall. Das heißt einmal, Johannes der Täufer sagte doch, als Jesus zu ihm kam, um sich taufen zu lassen, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Boah, er hat nicht bloß deine Sünde getragen, sondern die Sünde der Welt. Die Sünde schlechthin, die Sünde Adams, der hat ja die ganze Welt verspielt mit seiner Dummheit. Okay, aber Jesus hat das bereits rückgängig gemacht. Er hat den Preis bezahlt, er hat das Opfer dafür gebracht. Das Opfer war sein Fleisch und sein Blut. Okay, und da gehen wir jetzt dann aus dem raus weiter in den Bereich Abendmahl, weil das Abendmahl hat ja sehr viel mit Jesu Blut zu tun. Wenn wir den Wein trinken, dann ist es im Glauben für uns auch das Blut Jesu Christi. Und der Paulus schreibt ja auch über dieses Abendmahl. Ich lese das dann nochmal vor. Und er sagt im Korintherbrief, dass wir das tun sollen zum Gedächtnis von Jesus. Also Jesus sagte, dass wir das zu seinem Gedächtnis tun sollen. Das ist praktisch eine Erinnerung an das am Kreuz, was da passiert ist. Wir können sehen dadurch, wie Jesus unsere Sünden trug, aber eben wie Jesus unsere Krankheiten dort trug. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und wenn du dir vorstellst, dieses schwere Holzkreuz, unter der Last, der ein paar Mal zusammengebrochen ist auf dem Weg nach oben, diese Last des Kreuzes, da trägt er deine Sünden, da trägt er deine Krankheiten. Und die haben ein ganz schönes Gewicht gehabt auf seinem Leib. Und so kannst du dir das ein bisschen vor Augen malen. Er trug deine Krankheiten, er schleppte sie praktisch den Berg hoch. Okay. Und das Blut des neuen Bundes, sagt Paulus auch, es ist dieser Wein, den wir da im Abendmahl als Blut Jesu annehmen. Es ist die zentrale Sache des Evangeliums. Es geht in dieser Sache auch um den neuen Bund, um den Gnadenbund. Ich lese jetzt einfach die Stelle mal runter. Abendmahlstelle, 1. Korinther, Kapitel 11, ab Vers 23 bis 26. Wer mag, kann es ja mal bei Gelegenheit nachlesen, darüber nachdenken. Denn ich, Paulus, habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also da steckt das alles drin. Der Paulus hat es vom Herrn empfangen und hat es den Korinthern überliefert und durch die Bibel auch uns überliefert. Und er erzählt da die Geschichte, als Jesus mit den Jüngern praktisch sein letztes Abendmahl feierte. Er nahm eben das Brot und hat es gebrochen und hat gedankt. Und dann sagt er, das ist mein Leib. Und dann sagt er, dies tut zu meinem Gedächtnis. Tut das, damit ihr euch an die Sache erinnert, damit ihr es nicht vergesst, die ganze Sache. Tut es im Glauben, weil der Glaube bringt auch dann die Ergebnisse. Und das Gleiche tat er auch mit dem Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund. Also da geht er schon drauf ein, aha, ein neuer Bund. Und er ist in dem Blut Jesu geschlossen. Auch wieder zu seinem Gedächtnis, dass wir uns erinnern an diese Sache. Und so oft wir das tun, verkünden wir, dass der Herr am Kreuz für uns gestorben ist und wir tun das so lange, bis er wiederkommt. Also hier steckt auch drin, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und das ist eine ganz super Sache. Jesus wird wiederkommen und er wird wiederherstellen und er wird alles verwandeln. Und auf das arbeiten wir hin. Das ist auch so eine Zielsetzung. Also unser Ziel ist nicht, dass wir irdisch super reich werden. Irdisch soll man Wohlstand haben, soll es uns gut gehen. Aber das Ziel, unser Ziel muss das Himmlische sein als Christen. Die neue Schöpfung, das himmlische Jerusalem, die Gemeinschaft mit Jesus, wenn er wiederkommt, darauf arbeiten wir hin. Wir und wenn es möglich ist, sollen da der eine oder andere auch noch mit dabei sein, die jetzt noch ungläubig sind, die ja dann nicht mit dabei wären. Deshalb verkünden wir den Leuten auch dieses wunderbare Evangelium von Jesus Christus. So, und jetzt werden wir dann das Abendmahl miteinander nehmen. Ein Online-Abendmahl. Es gibt ein Abendmahl und es gibt ein Online-Abendmahl. Es sind einfach moderne Zeiten angebrochen. Aber im Geist gibt es nicht Entfernungen. Im Geist ist Zeit und Raum nicht so begrenzt und nicht so definiert wie im irdischen Bereich. Das ist auch gut. Deshalb sind wir jetzt im Geist auch versammelt. Zusammen in einem Geist, in einem Leib hineingetauft, heißt es einmal. Mit einem Geist getränkt durch den Heiligen Geist. Und wir preisen den Herrn Jesus jetzt zusammen. Jesus und wir danken dir, Jesus, für das, was du am Kreuz vollbracht hast. Wir danken dir, Jesus, dass du dieses schwere Kreuz den Berg hinaufgetragen hast, bis oben auf Golgotha. Wir preisen dich, Jesus, dass du unsere Schwachheiten, unsere Krankheiten und Gebrechen, sowie alle unsere Sünden und die Sünde der Welt da hinaufgetragen hast. Dass du dieses Opfer für uns gebracht hast. Dass du dieses brutale Opfer für uns gebracht hast. Völlig freiwillig, Jesus. Und wir erinnern uns gerade heute daran, dass du das getan hast. Wir malen uns ganz Neues vor Augen und schauen dich an, Jesus, wie du für uns gelitten hast. Wie du für uns zur Krankheit wurdest, zur Armut wurdest, zur Sünde wurdest, zu allem Schlechten wurdest, Jesus, zum Gespött und abgelehnt von allen, damit wir genau das Gegenteil bekommen können. Damit wir als Gerechte dastehen, Geheiligte, Sündlose, als Geheilte in deinen Streben, als Gesegnete, du durch deine Armut reich geworden, Überfluss in allen Bereichen, dass wir angenommen sind beim Papa im Himmel. Selbst wenn uns Menschen noch ablehnen, weil wir Christen sind, so wissen wir uns doch geliebt und angenommen bei dir und im Himmel, bei unserem himmlischen Papa. Und weil wir uns bekennen, vor den Menschen zu dir und zu diesem wunderbaren Evangelium, so bekennst du dich auch vor dem himmlischen Papa zu uns und vor den Engeln. Und wir preisen dich, König Jesus. Wir preisen dich, König Jesus, Herr. Und wir nehmen jetzt das Brot und wir brechen das Brot zum Zeugnis für das, dass du deinen Leib für uns hast brechen lassen. Danke, Jesus, es ist dein Leib für uns gebrochen. Und so essen wir dieses Brot, wir essen dein Fleisch, wir essen deinen Leib. Danke, Jesus. Herr, und du hast auch gesagt, dass wir dieses Blut trinken sollen, das du vergossen hast, dass dieser Wein dein Blut ist und dass wir uns daran erinnern, dass in deinem Blut, Jesus, Sündenvergebung geschehen ist, Erlösung geschehen ist. So verkünden wir, Jesus, deinen Tod und deine Auferstehung. Und wir tun das, Herr, bis du wiederkommst. Bis du kommst, in Herrlichkeit die ganze Welt wiederherzustellen, dein Reich aufzurichten, zu offenbaren. Ich danke dir, Jesus, in deinem Blut ist unsere Sünde alles weggewaschen. In deinem Blut, Herr, ist das Reinigungsmittel für unsere Herzen. Das Reinigung von aller Gesetzlichkeit, von jeder Irrlehre, die uns irgendjemand irgendwo hineingepflanzt hat, die wir irgendwo aufgenommen haben und Zweifel hervorruft und Unglauben hervorruft, dann nehmen wir jetzt dein Blut in Anspruch, Jesus. Zur Reinigung unserer Herzen. Zur Reinigung, damit wir authentisch werden. Von innen her verändert, geheiligt, gerechtfertigt. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Dein Blut ist für uns vergossen. Danke, Herr. So, jetzt bleiben wir in dieser Haltung und gehen wir gleich direkt in Lobpreis. Lobpreis und Anbetung. Und aus dem heraus dann auch weiter in das Gebet heute. Denn die Macht deines Blutes, Jesus, denn dein Blut ist Kraft. Es ist Kraft in dem Blut des Lammes. Es ist Kraft in dem Blut Jesu. Es ist eine wunderbare Kraft in dem Blut Jesu. Es ist mächtige Kraft in Jesu Blut. Reinigende und wunderwirkende Kraft ist in dem Blut. Wir berufen uns auf das Blut, auf das reine, heilige Blutopfer, das in das himmlische Heiligtum gebracht wurde, das angenommen wurde, das bestätigt wurde, das gültig ist in aller Ewigkeit. Wir berufen uns auf das, Jesus. Wir berufen uns auf das Blut. Wir erwarten großes, Jesus. Wir erwarten, dass durch den Heiligen Geist Gnadengaben ausgegossen werden. Wir erwarten, Herr, dass du Wunder wirkst für uns und an uns und durch uns, Herr. Denn dein Name ist dir gegeben, hoch und weit über jeden anderen Namen. Dein Name ist dir gegeben, weil du warst gehorsam bis zum Tod am Kreuz. So rufe ich jetzt den Namen Jesus auf über uns allen, die wir heute hier versammelt sind. Setze den mächtigen Namen Jesus frei und die Kraft, die in dem Namen Jesus ist. Die siegreiche Kraft über Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen. Die siegreiche Kraft über unsere Herzen zur Reinigung von allem Sauerteig, von allem, was blockierend ist. Im Namen Jesu Christi muss das alles verschwinden, muss sich beugen. Ich rufe den Namen Jesus auf. Zum Zeugnis wieder all unseren Feinden und Widersachern. Ich rufe den mächtigen Namen Jesus an. Du bist Jesus, König Jesus. Du bist der Mittelpunkt, Jesus. Allen Seins und aller Schöpfung, denn es heißt in der Schrift, durch dich und für dich ist alles geschaffen, was geschaffen wurde. Und alles kehrt zu dir zurück, Jesus. Die ganze Schöpfung beugt sich vor dir. Die ganze Schöpfung gibt dir die Ehre, Jesus. Denn alles, was wurde, ist durch dich geworden. Am Anfang heißt es, war das Wort. Du, das lebendige Wort. Und durch das Wort ist alles geschaffen, was geschaffen wurde. Himmel und Erde, alles, was auf der Erde ist, alles wurde geschaffen durch dich. Und alles ist auch für dich geschaffen, Jesus. Und so muss ich alles beugen, Jesus. alles muss sich dir beugen. Selbst die dämonischen Mächte und der Satan sind geschaffen, nur geschaffen und müssen sich beugen. Die ganzen Menschen, sie müssen sich beugen. Auch mächtige Nationen müssen sich beugen. Auch die, die meinen, sie wären was mit ihrem ganzen Waffenarsenal, sie müssen sich alle beugen. Alle die, die meinen, sie können die Welt beherrschen und sie können die Welt erobern, alle müssen sich beugen vor dem Namen des Herrn Jesus Christus. Alle müssen sich beugen. Alle Nationen müssen sich beugen vor dem Namen Jesu. Jede Macht und jede Gewalt muss sich beugen vor dem Namen Jesu. Jesus ist der Name, der über allen Namen ist. Jesus ist der Name hoch erhoben. Hoch erhoben. Hoch erhoben. Jesus ist der Name hoch erhoben. Der Name unseres Gottes. Der Name des Gottes Jakobs macht unangreifbar. Wir heben deinen Namen hoch, Jesus. Wir heben deinen heiligen Namen hoch über jedem von uns. Über uns, Geist, Seele und Leib. Über uns, unsere Umstände, ob familiär, beruflich, Freizeit, Gegenwärtiges und Zukünftiges. Alles unterstellen wir dem Namen des Herrn Jesus und der Macht seines Blutes. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus.